Ja, Gott ist treu. Gott hat zu mir gesprochen über die Predigtreihe, die jetzt kommt. Und zwar ist das eine Predigtreihe über die Seligpreisungen. Dazu werden wir heute die Einführung hören. Diese Einführung zu dieser Predigtreihe ist wie ein Helikopterflug, also wie eine Vogelperspektive, wo wir ein bisschen wegzoomen, das Bild größer machen und uns die Seligpreisungen in Matthäus Kapitel 5 ein bisschen näher anschauen, beziehungsweise weiter weg anschauen. Und dann ab nächste Woche werden wir ranzoomen, wir werden landen und mit der Lupe uns jedes einzelne Schriftwort anschauen. Das heißt, vor uns liegen jetzt 10 Predigten, die uns verändern werden und die eine Auswirkung haben werden. So, und danach, wenn ich das soweit schon mal, soweit ich den Heiligen Geist richtig gehört habe und verstanden habe, wird es noch eine Predigtreihe geben über die 10 Gebote. Und dann ist Weihnachten, so dass ihr schon mal einen ungefähren Fahrplan habt, was so die Inhalte sind. Ich hole mir noch mal ein Glas. Halleluja. Jetzt tun wir natürlich besonders die Gäste leid, weil so eine Predigt, wie sie heute kommt, ist normalerweise... Die Predigt heute wird sehr, also eigentlich keine Predigt, sondern mehr eine Lehre. Ja, ein Schulunterricht, und der aber notwendig ist, damit wir die kommenden Botschaften verstehen können. Damit wir die Seligpreisungen überhaupt als solches einsortieren können und richtig verstehen können. Aber ich habe die Hoffnung und den Glauben, dass Gott trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, zu euch reden kann. Weil das ist darum geht es ja hier im Gottesdienst, und wenn wir uns dem Wort Gottes widmen, dass Gott zu uns redet. Ich lese erstmal den Text, Matthäus Kapitel 5, ich lese Vers 1 bis 16. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für diesen herrlichen Einstieg in das Neue Testament. Der Türöffner hinein in die Offenbarung Jesu. Die Türschwelle hin zum neuen Bund, die Seligpreisungen. Wir bitten dich, dass du uns den Heiligen Geist gibst, der uns in alle Wahrheit führt. Lehre uns, zeige uns, was das bedeutet, zeige uns, was es damit auf sich hat und führe uns in diese Wahrheit hinein. Schenk uns auch ein Verlangen, tu auch etwas in uns, dass wir diese Glückseligen sein möchten. Dass wir diejenigen sind, über die Jesus da redet. Vater, ich bitte dich auch für die Gäste, beziehungsweise die, die diese langen Predigten nicht gewohnt sind, Herr, dass das nicht langweilig ist, nicht vom einen Ohr zum anderen geht und wieder raus, sondern dass du da drin bist und dass du etwas tust, was ich nicht tun kann, nämlich in die Herzen sprechen. Offenbare dich, wunderbarer Gott. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. So, wir steigen ein in den Hubschrauber. Ich habe eine Gliederung aufgestellt, um euch ein bisschen, dass ihr wisst, wie viele Punkte das wären, nicht, dass ihr nach dem dritten denkt, oh nein, wie viele kommen da noch. Wir werden uns erstens um die Bergpredigt allgemein drehen, Römisch 1, Römisch 2. Wir werden uns dann die Seligpreisungen im Allgemeinen anschauen. Wir werden uns die Absicht Gottes mit denen anschauen, die glückselig sind. Und wir werden darüber reden, wie ihr euch auf die Predigtreihe vorbereiten könnt. Zu viele Zuhörer kommen unvorbereitet in die Predigt. Und das, was kommt, was Wort Gottes ist, was lebendig ist, geht verloren. So, aber wir fangen bei Punkt 1 an. Römisch 1, die Bergpredigt. Dazu lese ich nochmal Vers 1 und 2. Also aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Warum ist das wichtig? Die meisten von uns würden das übergehen und als einen kleinen Einleitungssatz einfach hinnehmen und zum Tatsächlichen kommen. Aber das ist gar nicht so unwichtig, was hier steht. Und zwar Punkt A. Jesus steigt auf einen Berg. Jesus steigt auf einen Berg. Ich sagte schon im Gebet, dass das Matthäus-Evangelium die Türschwelle ist, hinein in das Neue Testament, hinein in den Neuen Bund. Und dass Jesus hier auf einen Berg steigt, ist überhaupt nichts Zufälliges. Das Matthäus-Evangelium richtet sich hauptsächlich an Juden. Das, was in Lukas und Markus noch für den nicht-jüdischen Leser erklärt wird, das wird im Matthäus-Evangelium selbstverständlich hingenommen, weil es sich an eine jüdische Zuhörerschaft richtet. Ein Jude hat es geschrieben für Juden. Und Jesus steigt auf einen Berg, das ist etwas ganz Markantes. Die meisten Schlüsselerlebnisse des Volkes Israel im Alten Testament hatten mit Bergen zu tun. Auf Bergen hat sich immer Erstaunliches ereignet. Es fängt an mit im 1. Mose Kapitel 8, dass die Arche Noah nicht in einem Tal landet, sondern auf einem Berg. Das Volk Israel wird aus Ägypten befreit und trifft Gott an einem Berg. Mose geht auf diesen Berg in diese heilige Gegenwart Gottes und begegnet dort Gott selbst. Jerusalem ist nicht ohne Zufall gebaut auf einem Berg. Die Bergfeste wird es genannt. Die Stadt des großen Königs steht auf einem Berg. Und von diesem Berg aus wird Jesus regieren. Jesus kommt wieder, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Jesus kommt wieder und sein Fuß wird den Ölberg berühren. Er kommt wieder auf einen Berg. Steht in Propheten Sacharja. Und so finden wir noch wesentlich mehr Berge im Alten Testament. Also zum Beispiel der Prophet Elia hatte die stärkste Begegnung, die er jemals mit Gott hatte, auf einem Berg. Im Erdbeben, im Feuer, im Sturm und dann schlussendlich im leisen Säuseln, durch das Gott sich offenbart hat. So kommt Jesus hier und dass er auf einen Berg steigt, sollte uns alarmieren. Hier steht uns eine Gottesoffenbarung bevor. Diese Worte leiten das Neue Testament ein und der Jude weiß, was jetzt kommt, ist eine Offenbarung Gottes selbst. Und so gehen wir gleich mal zum Punkt B. Der dreifache Predigtdienst. Dazu lese ich nochmal Vers 2. Er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Die haben wertvolles Pergamentpapier verschwendet. Die hätten auch einfach eins nehmen können. Er tat seinen Mund auf, Doppelpunkt. Oder er lehrte sie, Doppelpunkt. Oder er sprach, Doppelpunkt. Aber nein, es heißt, er tat seinen Mund auf, er lehrte sie und sprach. Das Matthäusevangelium ist eines der wenigen Evangelien, die so explizit die Dreifaltigkeit, die Gottheit als drei Personen beschreibt. In Matthäus 28 heißt es, geht hin, macht zu Jüngern alle Nationen und tauft sie auf den Namen, nicht nur auf den Namen Jesus wie in Markus 16, sondern auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich habe den Verdacht, dass hier nicht nur eine Person redet und auch nicht nur zwei, sondern drei. Gott offenbart sich selbst. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind dabei, eine Offenbarung zu bringen, eine Botschaft zu bringen, eine Predigt zu predigen, die bis heute ausschlaggebend ist und die bis in alle Ewigkeit uns beschäftigen wird. Die Gottheit selbst offenbart sich. In den Seligpreisungen. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen wenigstens motiviert und aufgeregt und freut euch auf die Predigtreihe. Ich zumindest tue es. Halleluja. Diese Einleitung führt zur Bergpredigt. Bevor wir jetzt die Glückseligpreisungen uns anschauen. Die Bergpredigt ist wahrscheinlich die allerbeste Predigt, die jemals gehalten wurde. Einer meiner Lieblingsprediger, Leonard Ravenhill, der sagt, ich habe schon einige Predigten von ihm gehört und er wiederholt sich immer von Predigt zu Predigt und er sagt in jeder zweiten Predigt, wenn alle Menschen unserer Nation, er hat also in Amerika gepredigt, wenn alle Menschen einen Tag lang die Bergpredigt leben würden, alle unsere Probleme wären gelöst. Und er hat wahrscheinlich recht. Die Bergpredigt ist die beste Predigt, die jemals gepredigt wurde. Ohne nette Geschichten, ohne aufregende Zeugnisse, aber die Offenbarung der Gottheit selbst steckt in ihr. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann kommen wir um die Bergpredigt nicht drum herum. Wenn wir wissen wollen, wie wir leben sollen, um Gott zu gefallen, um der Welt zu dienen, dann kommen wir um die Bergpredigt nicht drum herum. Heute würde die Predigt jetzt, also so in dem Stil, wie Jesus redet, das würde bei dem normalen Predigtzuhörer in der normalen christlichen Gemeinde überhaupt nicht gut ankommen. Weil er redet eigentlich nur von Sachen, die man tun muss. Er würde wahrscheinlich in die Schublade von dem gesetzlichen Moralapostel gesteckt werden. Aber das ist die fleischliche Sicht, die seelische Sicht auf diese Dinge. Die Bergpredigt ist die Einleitung in das Neue Testament. Es ist die Hauptbotschaft des Erdendienstes Jesu. Jesus hat diese Predigt nicht nur einmal gepredigt, sondern er hat sie mehrere Male gepredigt. In Lukas Kapitel 6 finden wir eine ganz interessante Predigt, die wird genannt die Feldpredigt, weil die wurde auf einem Feld gepredigt. Aber die gleicht sich in großen Teilen mit der Bergpredigt. Wie Copy und Paste übertragen da ins nächste Evangelium rein. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere fragen, ja, wo hat er sie denn jetzt nun gehalten? Auf einem Berg oder auf einem Feld? Und die Antwort ist, er hat sie auf einem Berg und einem Feld gehalten. Und wahrscheinlich noch an vielen anderen Orten. Jesus zog ja predigend durchs Land auf dem See, am Ufer. Man sagt, er war ein Gammler, ja. Und diese Predigt hat er immer wieder gehalten, immer wieder in abgewandelter Form, immer mit anderen Betonungen. Und wir werden uns auch bei den Seligpreisungen in Lukas Kapitel 6 finden wir vier etwas abgewandelte Seligpreisungen, die vier Fluchworten, Weheworten gegenübergestellt werden. Und das werden wir uns dann zu gegebener Zeit dann noch mit anschauen, dass Jesus nicht nur Glückseligkeit verspricht, sondern auch Fluch. Puh, okay, aber das ein andermal. Dominik kann sich beruhigt zurücklehnen. Wir kommen zu Römisch 2, die Seligpreisungen. Wir kommen ziemlich gut voran, merke ich. Ich habe extra Punkte rausgestrichen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Halleluja. Römisch 2. Ich lese nochmal Vers 3 bis 12. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Halleluja. Was ist glückselig? Die große Frage. Was ist diese Glückseligkeit, von der Jesus hier spricht? Luther hat in der Luther-Übersetzung, ich weiß jetzt nicht, ob es in der brandneuen Luther immer noch so steht, in der 2017er, aber in den anderen Luther-Übersetzungen steht selig. Und das ist eine, ich kann das nachvollziehen, aber es ist eine irreführende Übersetzung. Weil wir wissen ja, wer es glaubt, wird selig. Das Wort selig, Seligkeit verbinden wir mit dem Heil, was uns in Jesus Christus widerfährt. Wenn wir umkehren von unseren Sünden, wenn wir Gott um Vergebung bitten, vom Neuen geboren werden und Kinder Gottes sind, dann sind wir selig. Dann haben wir das sogenannte Seelenheil. Und das ist aber nicht das, worum es hier geht. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Dieses griechische Wort, jetzt muss ich mal genau hingucken, Makarios, kann verschieden übersetzt werden. Es bedeutet, glücklich zu preisen, bis hin sogar zu beneiden, völlige Zufriedenheit besitzend, von Gott gesegnet. Von Gott gesegnet. Glücklich zu preisen. Es bedeutet eben nicht gerettet sein vor dem Zorn Gottes. Es hat nichts mit unserer Erlösung und Wiedergeburt zu tun. Es ist weiterführend. Es kommt nach der Erlösung. Es ist diese Glückseligkeit ist der Plan Gottes mit uns als Kinder Gottes hier auf dieser Erde. Er möchte uns glückselig machen. Das klingt doch schon mal gut. Ja, warte noch ab, bis du die, was wir uns näher angucken, was das bedeutet. Halleluja. Er möchte uns glückselig machen. Er hat den Plan für uns hier jetzt auf der Erde, nicht irgendwann im Himmel, eines Tages, wenn ich erlöst bin oder wenn die plötzliche Entrückung mich von hier hinweg nimmt, sondern jetzt und hier möchte er, dass wir diese Glückseligkeit erleben. Diese Glückseligkeit ist der Plan Gottes mit uns. Es ist das Höhere, das geistliche Leben. Wir wissen, es gibt verschiedene Formen von Leben. Ja, gut, dieser Blumenstrauß hat keine Form von Leben. Das ist, glaube ich, auch eine Kunstblume. Aber hier, die Pflanze hat eine Form von Leben. Niemand würde von uns sagen, das ist tot, weil es ist lebendig, es hat ist Wasser drin und so weiter und ist ein Lebewesen. Dann gibt es ein Tier, das ist auch eine Form von Leben, ist eine höhere Form von Leben. Weil das Tier hat Intuition, es kann denken, kommunizieren mit denen seiner Art und es ist eine höhere Form von Leben. Und dann gibt es wir Menschen, wir haben eine noch höhere Form von Leben als Tiere. Wir können miteinander in verschiedenen Sprachen kommunizieren, wir können uns selbst reflektieren, das zeichnet uns zuallererst aus, wir können über uns selbst nachdenken, was wir tun. Und dann gibt es eine noch höhere Form von Leben, das sind die Engel. Die sind nicht nur an Zeit und Raum gebunden, sondern die gehen in die Ewigkeit, in den unsichtbaren Teil unseres Lebens hinein und fungieren. Und dann gibt es eine noch höhere Form von Leben und das ist Gott selbst, das ewige Leben, Zoe. Und Gott möchte uns sein ewiges Leben, seine Glückseligkeit schenken. Du als Kind Gottes sollst und vielleicht sogar darfst nicht so leben wie ein normaler Mensch. Worin das besteht, ist wieder ein anderes Thema. Wenn du denkst, das bedeutet, ich habe nie Probleme und ich werde nie krank und mir geht's, ich bin immer easy going und habe immer genug Geld auf dem Konto und habe nie Beziehungsprobleme und mein Leben erledigt sich von alleine, dann hast du es falsch verstanden. Glückselig ist dieses höhere Leben, was Gott möchte, dass wir es dass wir es annehmen und dass wir darin verwandelt werden. Was sind die Seligpreisungen? Jetzt geht's los. Erstens, die Seligpreisungen sind Gottes Plan und Absicht mit dem Menschen hier auf Erden. Gott möchte, dass jeder von uns, jeder seiner Kinder, die Seligpreisungen verkörpert. Jeder von uns will glückselig sein, aber die Seligpreisungen verkörpern. Ja, selig sind die geistlich Armen, die verfolgt werden, die hungern, die dürsten. Aber das ist Gottes Plan. So stellt er sich Menschen hier in Zeit und Raum vor. Das ist wie das Konzept von Menschsein, was sich Gott ausgedacht hat. Er ist Diese Glückseligpreisungen sind das, was unser Herz ausmachen sollte. Denn hier geht es nicht um Dinge, die ich tue, um glückselig zu sein, sondern hier geht es um Wesenszüge, um Herzenseinstellungen, die ich besitze, die in mir drin sind. Nicht etwas, was ich habe oder was ich tue, sondern was ich bin. Das entscheidet darüber, ob ich glückselig bin oder nicht. Es ist Gottes Plan. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier aufgeschrieben habe. Genau. So stellt sich Gott die Menschen auf der Erde vor. In Vers 13 lesen wir, ihr seid das Salz der Erde, nicht des Himmels. Im Himmel ist schon schön genug. Gut, wenn ihr da hinkommt, wird es noch schöner. Aber ihr seid das Salz der Erde. So stellt sich Gott einem Menschen auf der Erde vor. Manchmal müssen wir, oder was heißt manchmal, es ist wichtig, dass wir unsere komplette Denkweise davon, was Christsein ist, immer wieder neu hinterfragen und überdenken. Geht es mir darum, möglichst entfernt zu sein von allen Versuchungen und irgendwie mit Ach und Krach dem Lamme nach dann doch noch in die Himmelspforte hineinzuschlüpfen und gerettet zu sein? Oder bin ich hier mit einer Absicht, mit einem Plan? Hat Gott etwas vor? Das Zweite ist richtig. Gott hat einen Plan, eine Absicht mit dir. Und die kannst du in den Glückseligpreisungen nachlesen. Die Menschen mit diesen Herzenseinstellungen, mit diesen Wesenszügen spiegeln das Herz Gottes den restlichen Menschen wider. Gott möchte sich verherrlichen. Das ist noch ein späterer Punkt. Gott möchte sein Wesen durch Menschen offenbaren. Nicht durch ein Wort vom Himmel oder eine Wolke, die da dahergeschwebt kommt, oder eine übernatürliche Vision und auf einmal sehe ich Dinge, die niemand anders sieht. Nein, sondern durch Menschen. Du bist ein Botschafter des Herzens Gottes. An der Liebe, die ihr zueinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes Kapitel 13. Gott könnte auch seine Liebe einfach so ausschütten, so wie wir das manchmal die Vorstellung haben. Herr, berühre mich mit deiner Liebe. Was auch passiert und was auch gut ist. Aber die Leute da draußen sehen die Liebe Gottes nicht in übernatürlichen Visionen. Sie lesen auch nicht in der Bibel und tun exegetisch die Liebe Gottes ausarbeiten. Sondern sie sehen die Liebe Gottes in Menschen, denen sie begegnen. Gott spiegelt sein Wesen, seine Art, das, was er ist, was ihn innerlich ausmacht, wieder durch uns. Das bedeutet, das meint Paulus, wenn er sagt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Jetzt können wir mal alle unsere Messlatte anlegen, wie weit wir denn da schon gekommen sind. Und wir sollten uns nicht davor fürchten, uns mit Jesus zu vergleichen. Das ist ein Schock, aber ein heilsamer Schock. Halleluja. Also, die Seligpreisungen sind Gottes Plan und Absicht mit den Menschen auf Erden. Zweitens, die Seligpreisungen sind das Ziel der Heiligung. In anderen Predigten habe ich den Begriff Heiligung schon lang und breit und intensiv erklärt. Ich möchte dich ermutigen, diese Predigten im Internet zu suchen und wenn dich das interessiert, dir das anzuhören beziehungsweise anzuschauen. Ich mache es mal ganz kurz. Die Heiligung, in der wir stehen, ist nicht, dass wir an Jesus glauben und er uns durch die Jesusbrille anschaut und wir heilig sind, sondern es bedeutet, dass wir, wie wir heute sind, nicht bleiben dürfen. Wenn du Selbsterkenntnis hast, dann rufst du jetzt Halleluja. Wenn du noch stolz bist, denkst du, warum? Bleib so, wie du bist, sagen sie mir. Mir sagen sie das nicht zum Geburtstag. Jana hat mal gesagt, da waren wir noch Hauskirche, hat sie gesagt, ja, und zum Geburtstag, da sagen die Leute ja immer, bleib einfach so, wie du bist. Und ich so, zu mir hat das noch nie jemand gesagt. Hat mir noch nie jemand gewünscht. Umso besser. Halleluja, weil das eine Lüge ist. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich soll auch nicht so bleiben, wie ich bin, sondern Gott verändert mich. Er führt mich durch Prozesse hindurch und er möchte, dass die Seligpreisungen in meinem Leben verankert sind, sichtbar werden. Dass dieses Wesen, was hier, dieser Charakter, der hier dargestellt wird, zu meinem Charakter wird. Und es ist egal, wo du stehst, ob du erst gestern dich bekehrt hast oder schon seit 60 Jahren Christ bist, das ist ein Prozess, in dem du stehst, aus dem du dich auch nicht entziehen kannst. Wenn du dich diesem Prozess entziehst, entziehst du dich Jesus komplett. So, wir stehen in der Heiligung und das Ziel dieser Heiligung, das, was Gott eigentlich möchte, was die Absicht, die er hat, ist, er möchte die Seligpreisungen, diese Charaktereigenschaften, diese Wesenszüge in uns hineinlegen. Er möchte uns zu Armen im Geist machen. Er möchte uns Sanftmut ins Herz geben. Er möchte, dass wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. All diese Dinge möchte er in uns hineinlegen, um sie so zu verherrlichen. Das ist das Ziel der Heiligung. Darum geht es Gott. Manche verwechseln Heiligung mit Heilung. Gott hat wesentlich weniger Interesse daran, dass dein Körper gesund ist, als dass dein Herz gesund ist und rein und heil ist. und dass du ihn widerspiegelst durch Gottes Charakter, nicht durch einen gesunden Menschen, menschlichen Körper. Ja? Heilung ist auch gut. Ich habe nichts gegen Heilung, aber wir müssen die Prioritäten richtig ordnen. Und wenn man genau hinschaut und sich in der Welt umguckt, sind die Gesunden oft wesentlich weiter von Gott entfernt, als die, die krank sind. Aber da brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Also wenn du diskutieren willst, können wir auch gerne uns nach dem Gottesdienst nochmal treffen. Halleluja. Lass uns mal 1. Thessalonicher 4, Vers 3 aufschlagen. Ein Bibelvers, den viele von euch hoffentlich kennen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Der eine oder andere wird fragen, oh, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Das ist die Antwort. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist was, das kann dir niemand nehmen. Da kann noch Prophet XY daherkommen und dir sagen, der Wille Gottes für dich. Du weißt, der Wille Gottes für mich ist Heiligung. Er möchte in mir etwas von sich hineinlegen, etwas schaffen. Und falls du das immer noch nicht glaubst, gehen wir noch zum 2. Korintherbrief und Kapitel 7, Vers 1. Weil ihr nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligung in Gottes Furcht. Gott hat ein Ziel, die Vollendung der Heiligung. Er sieht etwas, wie er dich haben will. Auch wenn das niemand bei dir sieht und du auch selbst in den Spiegel guckst und dich fragst, Herr, wie soll das zustande kommen? Du musst großen Glauben haben. Er hat diesen Glauben, nicht in dich, aber in sich. Er weiß, wie er mit dir umzugehen hat. Er weiß, durch was für Prozesse er dich führt. Was notwendig ist an Segnung, an Leid, an Bedrängnis, an Schwierigkeit. All die wunderbaren Dinge, die von Gott kommen. Es ist das Ziel der Heiligung, dass die Wesenszüge der Seligpreisungen in uns Gestalt gewinnen. Nicht, weil er uns mag zu ärgern und weil er uns es mag, uns irgendwie in Bedrängnis zu werfen, sondern weil er möchte, dass wir glückselig sind. Die Glückseligkeit Gottes ist etwas völlig anderes als die Glückseligkeit der Welt. Aber da kommen wir gleich noch hin. Was sind die Seligpreisungen? Ein Porträt von Jesus. Jesus malt sich selber in diesen Worten. Wenn du Jesus kennenlernen willst, tauche ein in die Seligpreisungen. Jesus offenbart sich selber. Er ist, niemand von uns wird bezweifeln, dass er glückselig ist. Amen. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der, der in ihm und die Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosserbrief, Kapitel 2, glaube ich, oder 3. Er ist all das, was Gott sich unter einem Menschen vorstellt, in Vollkommenheit. Und so malt Jesus ein Porträt von sich selbst. Er ist der Arme im Geist. Er ist der Sanftmütige. Er ist der, der um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird. Er ist der mit dem reinen Herzen. Es ist Jesus. Halleluja. Als wird Gott das gezeigt hat, ich war richtig aufgeregt. Das bist ja du, Jesus. Und das ist eine der hauptsächlichen Dinge, die wir in dieser Predigtreihe tun werden, ist, wir werden uns Jesus als den Armen im Geist anschauen, wir werden uns Jesus anschauen in Bezug auf jede einzelne dieser Seligpreisungen. Und du wirst sehen, Jesus ist der Glückselige. Und er möchte, dass andere mit hineinkommen in seine Glückseligkeit, in die Gleichheit Jesu. Dass wir so leben, wie er gelebt hat. Danke, Jesus. Und sie sind verachtet von der Welt. Jede einzelne dieser Seligpreisungen ist in den Augen der Welt verachtet. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns damit beschäftigen und wenn wir Jesus kennenlernen wollen und sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, wo immer du hingehst. Ich will so sein wie du, Jesus. Gibt es ja auch tolle Lieder, die das beschreiben. Dann müssen wir uns auch damit oder darauf gefasst machen, dass wir verachtet werden, dass wir verfolgt werden, gelästert werden, dass man uns auslacht. Niemand, der gesunden Menschenverstand hat, will hungern und dürsten. Das ist Unsinn. Niemand, der gesunden Menschenverstand hat, will arm sein, Mangel haben. Und hier erfüllt sich das Wort von Jesus, ich denke, es ist Lukas, wo habe ich das stehen? Hier, Lukas 16, Vers 15, da heißt es, was bei Gott hoch angesehen ist, nee, andersrum, was bei den Menschen hoch angesehen ist, ist bei Gott ein Gräuel. Ein altes Wort, das ist der größte Ekel, den man sich vorstellen kann. Das ist Gräuel. Was bei Menschen wertvoll ist und angesehen ist, Mensch, was der macht, also so will ich auch mal sein. So, guck mal, das ist mein Vorbild. Was bei Menschen hoch angesehen ist, ist bei Gott ein Gräuel. Es löst die größten Ekelgefühle aus, die man sich vorstellen kann. Und andersrum gilt dasselbe. Was bei Gott hoch angesehen ist, ist für die Welt, für die Menschen ein Gräuel. Demut ist ein Gräuel für den natürlichen Menschen. Auf sein Recht verzichten, niedrig zu werden, anderen zu dienen, ohne gesehen zu werden, ohne etwas zu bekommen, das ist ein Gräuel für die Menschen. Aber es ist bei Gott wertvoller als alles andere. Wertvoll. Über alle Maßen. Und so, wenn wir beten, Herr, forme die Seligpreisungen in uns, dann dürfen wir nicht vergessen, wir werden verachtet werden, wir werden verlacht werden und der Teufel wird uns verlachen. Denn das ist genau, die Seligpreisungen sind genau das Gegenteil des Teufels. Das, was er verloren hat. Und so ist es auch so, dass wenn wir die Seligpreisungen mit einem natürlichen Blick anschauen, mit unserer Schulbildung und was wir so intellektuell drauf haben, dann verstehen wir sie nicht. Lasst uns mal 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 14 aufschlagen. Es ist erst halb. Halleluja. 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Die Seligpreisungen sind eine Torheit, eine Dummheit für denjenigen, der natürlich gesinnt ist, der nicht geöffnete Augen des Herzens hat, dessen Herz noch nicht erneuert ist von Jesus. Er versteht es nicht. Egal, wie er sich auch anstrengt, es funktioniert nicht. Geschweige denn, dass es Gestalt in ihm gewinnt und dass er eine Verkörperung dieser Seligpreisungen wird. Halleluja. Also, die Seligpreisungen sind Gottes Plan und Absicht mit den Menschen auf Erden. Die Seligpreisungen sind das Ziel der Heiligung. Drittens sind sie ein Porträt der Person Jesu Christi und viertens von der Welt verachtet. Lass uns mal zu Römisch 3 gehen. Die Absicht Gottes. Ich habe das ein bisschen komisch gegliedert, weil wir hatten gerade schon eine Absicht, aber das ist jetzt die letztendliche Absicht. Oder warum Gott möchte, dass wir in sein Ebenbild verwandelt werden. Warum Gott möchte, dass wir diese Herzenshaltungen zu den unsrigen machen. Warum er möchte, dass wir verwandelt werden innerlich. Und das lesen wir, können wir mal Matthäus 5 aufschlagen. Ich lese nochmal ab Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Punkt A. Ihr seid das Salz der Erde. Damit meine ich nicht euch, die ihr hier sitzt, sondern ihr, die ihr die Seligpreisungen verkörpert. Er bezieht sich auf diejenigen, die glückselig sind. Er bezieht sich auf diejenigen, deren Herz von Gott geformt wurde in diese Wesenszüge hinein. Es wäre doch, wenn man mal so ganz logisch drüber nachdenkt, wenn du dich der Heiligung verweigerst und sagst, ich will so bleiben, wie ich bin, aber ich gehe trotzdem noch in Gottesdienst und lese einmal in der Woche meine Bibel oder keine Ahnung, oder gehe zum Hauskreis, weil das so tolle Gemeinschaft ist. Aber du verweigerst dich dieser Heiligung. Denke nicht, dass du, nur weil du dich Christ nennst, das Salz der Erde bist. Von denjenigen, die Salz sein wollen, aber nicht Salz sind, redet Jesus ja genau in diesem Vers. Wenn aber das Salz salzlos geworden ist, wie heißt es hier bei mir? Wenn das Salz fade wird. Ähnliche Stellen findet man dann auch im Lukas-Evangelium. Wenn das Salz fade geworden ist, seinen Geschmack verloren hat, dann taugt es zu nichts mehr. Es war ursprünglich mal als Salz gedacht, aber es ist nichts mehr wert, als weggeworfen zu werden. Und so ist jeder, der sagt, ich bin Christ, ich bin getauft, ich habe hier, es steht sogar hier, ich habe es schriftlich auf meinem Lohnschein. Ich gehe doch in den Gottesdienst. Ich heb doch sogar meine Hände. Ich bete sogar in Zungen. Ich gebe meinen Zehnten. Aber du verweigerst dich Gottes Handeln an und in deinem Herzen. Dann ist dein Salz fade geworden. Und es taugt zu nichts mehr. In seiner besten, frömmsten Form taugt dieses selbstsüchtige Leben, was sich dem Kreuz und der Heiligung verweigert, nichts mehr für Gott. Menschen mögen dich noch anerkennen und dir auf die Schulter klopfen und sagen, oh, das machst du aber klasse und das ist ja super und Bruder, Schwester, so und so. Vielen Dank, dass du da bist. Aber in Gottes Augen kraftlos, salzlos, ohne Wirkung, ohne Effekt, ohne eine Auswirkung in dieser Welt. Denn das, was Jesus meint mit ihr seid das Salz der Erde, damit meint er, ihr bewirkt Veränderung, ihr habt einen Einfluss, den euch niemand nachmachen kann. Es gibt kein Ersatzsalz. Es gibt nur Salz oder kein Salz. Und dieses Salz hat Auswirkungen. Diejenigen, die diese geistlichen Eigenschaften, die ihr Herz hingegeben haben und Gott konnte das formen in ihnen über Jahre, über Monate, vielleicht auch schon nach ein paar Wochen, dass etwas in dir passiert ist und du beeinflusst Menschen mit deiner Liebe, mit deiner Hingabe, mit dem, was du tust, mit dem, was du sagst, mit dem, wie du guckst. Du bist ein Werkzeug in der Hand Gottes. Gott kann dich gebrauchen. Aber all diese äußeren Dinge bringen dir nichts, wenn du nicht Gott in dein Allerheiligstes hineinlässt, in dein Herz. da, wo Gott regieren möchte. Und da muss ich an Corrie ten Boom denken. Ich habe das ja schon oft erzählt, die gesagt hat, in unserem Herzen sind zwei Möbelstücke. Ein Thron und ein Kreuz. Entweder du sitzt auf dem Thron und Jesus hängt am Kreuz. Oder Jesus sitzt auf dem Thron und du hängst am Kreuz. Es gibt nur diese zwei Arten von Menschen. Komm doch mal in die Gegenwart Gottes. Bete doch einfach mal. Sag nicht irgendwie kompliziert mit Tralala, sondern einfach, wenn du alleine bist, Herr, zu welcher Art von Mensch gehöre ich? Bin ich tot in Sünde oder tot für Sünde? Kleiner, aber feiner Unterschied. Ihr seid das Salz der Erde. Mit denen kann Gott was anfangen. Mit denen, die ihr Herz reingehalten haben, die ihr Herz Gott dargebracht haben. Diejenigen bewirken einen Unterschied. Denn Gott, Punkt B, Gott verherrlicht sich durch geheiligte Herzen. Wenn du nicht weißt, was Herz eigentlich ist, das ist alles das an dir, was unsichtbar ist. Deine Gedanken, deine Gefühle und dein Wille hauptsächlich. Das ist dein Herz. Und Gott verherrlicht sich nicht, indem du gut trainiert bist und ein paar gute Muckis mitbringst und ja, so wie ich die Ausdauer trainiert hast. Jetzt kann ich mein Knie nicht mehr belasten. Halleluja. Sondern also nicht durch schönes Äußeres verherrlichst du Gott, sondern durch ein schönes Inneres. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Er schaut auf das Herz. Und ob die Taten, die du tust, gut oder schlecht sind, entscheidet sich nicht daran, wie die anderen Leute reagieren oder wie die anderen sich jetzt fühlen, sondern entscheidet sich daran, wie es in deinem Herz aussah. Gott verherrlicht sich durch geheiligte Herzen. Durch Herzen, die sich der Heiligung hingeben, die sich diesem läuternden Feuer aussetzen. So schmerzhaft es auch sein mag. Aus dieser Heiligung, Punkt C, entspringen Taten. Wir sitzen nicht in unserem Gebetskämmerlein und erfreuen uns der Heiligung Gottes. Wie es um deine Heiligung besteht, weißt du sowieso erst, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Ansonsten kannst du deine Heiligung nicht messen, ja? Alleine bin ich der heiligste Mann auf Erden. Da stehe ich in Mose und Elia nichts nach. Und Jesus. Da bin ich auch sanftmütig und demütig. Aber sobald ich an diese anderen gerate, dann offenbart sich, was in meinem Herzen ist. Amen. Deswegen brauchen wir ja einander. Ist das nicht schön, dass wir einander haben? Dass wir das Schlechteste in uns hervorbringen können? Ist das nicht schön, dass wir unsere Ehepartner haben, die uns herausfordern und die wie niemand anders auf der Welt uns ein Spiegel sind? Kurz nach dem Ehepartner kommen die Kinder. Die uns ein Spiegel sind, wie es um unser Leben steht. Halleluja. So, Gott möchte, dass aus dieser Heiligung des Herzens Taten entspringen. Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel oder Eimer, sondern auf den Leuchter oben. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass ihr eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Menschen sollen unsere guten Werke sehen. Weil an den Werken erkennen sie, wie es in den Herzen aussieht. Ich lese gerade eine Biografie von David Wilkerson. Der eine oder andere hat vielleicht schon von ihm gehört. Ganz bekannt ist er durch sein Buch und diesen Film Das Kreuz und die Messerhelden. Und er war ein Mann des Gebetes und der Heiligung. Ein ganz junger Mann, ja, jünger als ich heute, 25 oder 24. Und er liest diesen Artikel in der Zeitung von dieser Gang. 7 Mitglieder haben einen umgebracht auf grausame Art und Weise in New York. Und er weiß, Gott ruft ihn dahin. Und er fliegt da von mitten auf dem Land nach New York und platzt in den Gerichtssaal rein mit seiner Bibel in der Hand und sagt, ich will diesen jungen Leuten helfen. Und dann abgeführt und groß in der Presse fotografiert, der verrückte Prediger. Und dann geht er auf die Straße und geht zu den Gangs in diesen Elendsvierteln in New York. Sozialer Wohnungsbau in den 50er Jahren. Und diese, wo jeden Tag Morde passieren, wo Drogenhandel ganz groß aufkam, die ersten Heroinsüchtigen, die Leute wussten nicht, was man mit Heroinsüchtigen macht. Es gab 2 Anstalten, das Gefängnis und eine Umerziehungsanstalt. Und die Erfolgsrate waren 1%. Und er geht zu diesen Menschen hin. Und geht zu den Gangführern hin, die also so brutal mehrere Morde auf dem Gewissen haben, zu Nicky Cruz und sagt ihm, hey, willst du mein Freund sein? Und reicht ihm die Hand. Und er spuckt ihn an, schlägt ihn ins Gesicht. Und David Wilkerson sagt zu ihm, du kannst mich in 1000 Stücke schneiden. Und wenn diese 1000 Stücke hier liegen, wird jedes einzelne von ihnen sagen, ich liebe dich. Ich bin so gebannt von diesem Mann, der einfach sich Gott hingegeben hat und geht und liebt und handelt. Ohne dass er das Gebetskämmerlein je verlassen hat. Immer wieder geht er zurück in das Heiligtum, zieht sich zurück vor seinen Gott allein. Und aus dieser Einbekehrung von diesem Nicky Cruz ist ja heute dieses weltweite Werk Teen Challenge entstanden, die Drogenabhängige aufnehmen. Erfolgsrate über 80%. Schon ein Unterschied zwischen 1% und 80%. Halleluja. Er hatte sich heiligen lassen, aber hat auch gehandelt. Oder das ist eigentlich Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Er hat sich heiligen lassen und deshalb hat er gehandelt. Eine Heiligung ohne Liebe in Aktion gibt es nicht. Dass Gott einen Menschen ergreift und ihn verändert, etwas in seinem Herzen, in seinem Leben tut, ohne dass es sichtbar wird, gibt es nicht. Das habe ich hier aufgeschrieben. Lass uns mal den 2. Timotheusbrief aufschlagen. Kapitel 2, Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Heiligung und Werk gehen Hand in Hand. Sie sind miteinander verbunden. Wer geheiligt ist, tut Werke als Beweis seiner Heiligung. Man kann da auch den Begriff Glaube hinsetzen, was eigentlich nicht genau, aber wenn man weiter weggeht, sieht es genau gleich aus. Heiligung und Glaube. Glaube ohne Werke ist tot. Okay, wir liegen super in der Zeit. So, vor uns liegt eine Predigtreihe über diese Seligpreisungen, die, ich denke, sie wird Auswirkungen haben. Also zumindest, also auf mich hat sie jetzt schon Auswirkungen. Und wie kannst du dich vorbereiten auf diese Predigtreihe? Punkt A. Du kannst die Seligpreisungen, jeweils die entsprechend nächste, also nächste Woche kommt selig sind, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. War das richtig? Ja, ich glaube schon. Das wird die erste Seligpreisungen sein. Nimm dir doch in der Woche diese, Nimm dir doch in der Woche diese eine Seligpreisung vor, die du jeden Morgen, jeden Abend liest und die du auswendig lernst. Und dann, wenn du sie gelesen hast und auswendig gelernt hast, nimmst du sie ins Gebet hinein. Dieses wunderbare Wort Meditation ist ja leider okkupiert worden von östlichen New Age-Zeug. Aber es ist etwas total Biblisches. Nachsinnen über das Wort Gottes. Nimm dir nur diesen einen Vers, nicht das Matthäus-Evangelium, sondern nur diesen einen kleinen Vers. Glückselig sind die Armen im Geist. Und fang an, mit Gott darüber zu reden. Herr, was meinst du damit? Ich sagte nochmal, Gott, ich habe überhaupt keinen Plan, was das bedeutet. Du musst es mir erklären. Zeig mir, was das bedeutet. Was bedeutet arm? Was bedeutet arm im Geist? Warum sind die glückselig? Warum ist denen das Reich Gottes gegeben? Fang an, so zu beten. Und dann, das habe ich gerade auch schon so ein bisschen gesagt, beten für Offenbarung. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns die Worte Jesu zu offenbaren. Das ist also perfekt. Du hast einen in dir, dessen Auftrag es hauptsächlich ist, dir zu erklären, was in der Bibel steht. Also den Ansprechpartner schlechthin, bevor du zu Kommentaren gehst und googelst und was weiß ich, oder deinen, keine Ahnung, den Pastor fragst. Also, ich kann es auch fragen, aber ich werde sagen, geh beten. Bete für Offenbarung, sag, Heiliger Geist, zeige mir doch bitte, was das bedeutet. Das ewige Leben hängt daran, hängt davon ab, von dem Dienst des Heiligen Geistes. So, und dann nochmal beten. Bete für den Prediger. Bitte. Und natürlich auch für euch, die Zuhörer. Aber beten für den Prediger ist fast noch wichtiger. Paulus bittet mehrmals in seinen Briefen um Gebet. Er sagt, bitte betet auch für mich. Ich brauche Gebet, um zu predigen. Ich brauche Gebet, nicht nur um irgendeinen tollen Vortrag zu halten, sondern ein Wort zu bringen, was vom Himmel kommt und was Auswirkungen hat und was die Herzen bewegt, was Festungen zerstört und Neues einpflanzt. Das ist Predigt. Und sobald du anfängst, für mich zu beten, während ich hier so stehe, oder nicht während, also vorher, du kommst mit einer ganz anderen Herzenshaltung hier in den Gottesdienst. Weil du weißt, ich habe für den gebetet, dass Gott spricht, und jetzt will ich Gott reden hören. Und du bist aufmerksam. Betet natürlich auch für die Zuhörerschaft, dass sie offen sind und verstehen. Und dann Punkt E, macht bitte die Seligpreisungen zum Gesprächsthema. Wir haben ja drei Hauskreise mit dem Mutter-Kind-Hauskreis. Bitte, redet doch über die Seligpreisungen. Sprecht nicht über alle Seligpreisungen und über welche euch gerade gefällt, sondern sprecht über die, die gerade dran war oder die gerade dran sein wird. Tauscht euch aus. Was denkst du? Du hast ja auch gelesen und auswendig gelernt. Du hast ja auch betend meditiert. Du hast ja auch um Offenbarung gebetet. Erzähl mal, was hat der Heilige Geist in dir gezeigt? Solche Gespräche führen wir viel zu selten. Aber es sind die, die uns am weitesten bringen. Und das ist auch das, was die Bibel unter Gemeinschaft versteht. Nicht Fußball gucken, so schön wie das gestern war. Ich würde niemals sagen, dass mein Fußballabend mit meiner Frau gestern Gemeinschaft war. Das hat nichts mit Gemeinschaft zu tun. Gemeinschaft ist eine geistliche Disziplin, wo es um Gott geht. Oder Spieleabend oder so. Und die Dinge, die ich mag, ja. Und ja, okay, ich werde es nicht über Fußball reden. Halleluja. Genau, mach die Seligpreisungen zum Gesprächsthema. Am Frühstückstisch, im Hauskreis. Vielleicht hast du auf Arbeit jemanden, der sich das anhören muss. Halleluja. Okay, schöne Hintergrundbild. Lasst uns mal beten. Wir sind richtig gut durchgekommen, Leute. Das war die Lehre. Ab nächste Woche kommen dann die Predigten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Hubschrauberflug über die Seligpreisungen. Und Vater, wir danken dir, dass wir in den Seligpreisungen deinen Sohn erkennen. Dass wir ihn sehen, dieses Porträt, so fein gemalt, so mit so vielen Details, was das Herz Jesu ausmacht. Heiliger Geist, bewirke in uns Sehnsucht nach dieser Erkenntnis Gottes. Danach, Jesus in den Seligpreisungen zu sehen, ihn zu erleben, mit ihm zu reden über die Seligpreisungen und schlussendlich zu erleben, wie du in uns diese Haltungen, diese Wesenszüge etablierst, wie du uns veränderst. Weil auch wir wollen glückselig sein. Auch wir wollen nicht in den Augen der Menschen, sondern in den Augen Gottes glückselig sein, die Gesegneten, die zu beneiden sind, die hoch zu loben sind. Herr, ich gebe dir diese Predigtreihe, ich gebe dir die kommenden Sonntage und ich bitte dich, dass du ein Werk der Gnade tust, dass wir verstehen, dass wir hören, dass wir nicht abschweifen, sondern dass wir fokussiert sind und dass wir etwas empfangen vom Himmel. Danke, dass hinter diesen Worten, hinter diesen Seligpreisungen eine Person steht. Und Herr, diese Person wollen wir erkennen. Darin wollen wir zunehmen und wachsen und wollen unser Leben darin finden. Herr, ich danke dir. Ich bitte dich jetzt noch für diesen Sonntag, dass wir alle gut, dass du jetzt die Gemeinschaft segnest, die Geburtstagsfeier von Thomas segnest und dass du, ja, dass du mit uns gehst und das auch weiterhin auf unser Herz legst, dieses ganze Thema der Seligpreisungen und deines Charakters. In Jesu Namen. Amen.